das hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass leider Abrechnungen nicht stimmten und wir eigentlich mehr Zeit damit verbracht haben, uns Gedanken zu machen, wie wir denn sicherstellen können, dass wir nicht beschissen werden, als uns zu überlegen, wie wir jetzt dieses Konzept nach vorne bringen können.
Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
Ich sag hallo und willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier im Flopcast über gefloppte Ideen und Unternehmen. Und das Besondere ist bei uns, dass wir mit den Unternehmerinnen und Unternehmern höchstpersönlich sprechen. Scheitern gehört für die meisten Unternehmer fest dazu. Auch für Felix Leonhardt. Er ist Geschäftsführer von Pure Food. Das ist eine Firma, die Lebensmittel verkauft und damit gleichzeitig soziale Projekte fördert. Ich sage hallo Felix.
Guten Morgen.
Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ich würde sagen, der Kern deiner Geschichte, das ist ein ziemlich heftiges Erlebnis. Du wolltest ursprünglich mal Kitesurf-Profi werden und mit 17 hast du dir bei einem Kite-Unfall dann das Genick gebrochen. Es kommt noch heftiger, du bist dann 10 Tage lang mit gebrochenem Halswirbel herumgelaufen und nur ganz großes Glück hat dich am Ende von der Lähmung bewahrt. Felix, der Glückliche, passt ziemlich gut, würde ich sagen.
Das stimmt, ja.
Vom Kiten hat dich dein Unfall nicht abschrecken lassen, aber die Surfkarriere hast du erstmal an den Nagel gehängt. Stattdessen hast du mit 21 dein erstes Start-up gegründet. Du hast Frozen Joghurt verkauft. Das Konzept, das ging nicht so richtig auf. Du hast dich deshalb neu orientiert und dann Lyca gegründet und bist heute Geschäftsführer von Pure Food. Pure Food wiederum ist ein Lebensmittelunternehmen, zu dem mehrere Marken gehören, unter anderem aber nach wie vor Lyca.
Korrekt.
Auf dem Weg dahin gab es aber ziemlich viele Pleiten, Pech und Pannen. Über die müssen wir jetzt sprechen.
Sehr gerne.
Schauen wir mal ganz an den Anfang. Der erste Versuch, dein erstes Startup, das war ein Shop im Shop für Frozen Joghurt. Wie
Korrekt, ja.
sollte das aussehen? Beschreib das mal.
Wir haben aus dieser Idee, die wir zu dritt uns überlegt hatten, nachdem wir mit zwei guten Freunden gegründet, alle im Auslandssemester gewesen in den USA und schon länger diesen Gründungstraum gehegt und dann die Idee entstanden zu sagen, lasst uns Frozen Joghurt nach Deutschland bringen, den zu dem Zeitpunkt 2011, 2012 viele hatten und relativ schnell festgestellt, dass eigene Läden, also quasi Frozen Joghurt Cafés, das haben wir einfach uns ausgerechnet, dass das nicht profitabel sein wird und sind dann auf ein Shop-in-Shop-Konzept auch wieder über ein paar Umwege gekommen. Wir haben erst eine Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, wir nehmen einen 8 Quadratmeter Stand und gehen an Hochfrequenzlagen in Einkaufszentren, in die Innenstädte. Da brauchen wir kein eigenes Café betreiben, sondern eigentlich brauchen wir ja nur 8 Quadratmeter. Mhm. Und aus diesen quasi Tresen mit allem, was man halt braucht an Toppings und allem drum und dran, wurde dann ein Shop-in-Shop-Konzept, wo wir gesagt haben, diese 8 Quadratmeter, die können wir auch in bestehende Cafés einbauen. Also die Idee war einfach, wir haben dieses Konzept Frozen Joghurt, wir haben alle möglichen Toppings, frische Früchte und können damit einen Coffeeshop deutlich, deutlich aufwerten. Und wir haben dann so Frühstücksjoghurts gemacht, das würde man jetzt heutzutage als Bowl bezeichnen. Quasi alle frischen Früchte, Granola und so weiter mit Joghurt gemischt und hatten dann sehr coole Produkte, nämlich Frozen Joghurt und diese Frühstücksjoghurts und haben das in mehrere Cafés gebracht.
Klingt eigentlich nach einer super Idee. Also man spart sich auch gleichzeitig noch die Miete, hat aber eben das Konzept Shop im Shop. Warum hat es nicht geklappt? Was ist schiefgegangen?
Wir haben einfach die Gastronomie und die Gastronomen, mit denen wir da auch zusammengearbeitet haben, nicht verstanden. Und vom Hintergrund, wir haben alle dual studiert. Das heißt, waren Arbeitnehmer bei einem Unternehmen, haben in der Zeit unsere Bachelorarbeiten geschrieben, mussten Vollzeit arbeiten und parallel gegründet. Und wir haben einfach nicht sauber durchdacht, wie laufen die Prozesse im Detail ab, wenn jetzt ein Gastronom diese Theke installiert, dann war das immer, also wir haben auch ein paar davon realisiert, dann war der Start immer super und dann kam die Frage auf, ganz banale Themen, aber wie läuft der Nachfüllprozess, wenn jetzt die Erdbeeren leer sind? Oder keine Ahnung, solche Themen, die für Coffeeshops, die damals gar nicht gewohnt waren, irgendwie mit frischen Früchten und all diesen Dingen, die wir quasi, damit das Produkt geil ist, damit es richtig, richtig lecker ist, aber brauchten, die dieses Handling gar nicht gewohnt waren. Also an diesen sehr, sehr wichtigen Details ist es im operativen Ablauf, kam es dann immer wieder zu Problemen. Und das hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass leider Abrechnungen nicht stimmten und wir eigentlich mehr Zeit damit verbracht haben, uns Gedanken zu machen, wie wir denn sicherstellen können, dass wir nicht beschissen werden, als uns zu überlegen, wie wir jetzt dieses Konzept nach vorne bringen können. Und wir auch gleichzeitig nachdem wir die ersten drei Läden realisiert hatten, festgestellt haben, das funktioniert zwar so ganz gut, aber wir hatten dann so einen Umsatz, eine Umsatzverteilung zwischen dem Betreiber des Coffeeshops und uns. Und wir haben einfach festgestellt, das war ja nicht unsere ursprüngliche Geschäftsidee. Unsere ursprüngliche Geschäftsidee war, die zusätzlich zu machen zu diesen Hochfrequenzlagen, die wir selber betreiben wollten. Hm. Und daraus ist nichts, aus diesen Hochfrequenzlagen ist nichts geworden, weil die Mietpreise für die Einkaufszentren und Innenstadtlagen und so weiter so hoch waren, dass wir es einfach nicht wirtschaftlich rechnen konnten mit unseren Annahmen. Und dann gesagt haben, okay, das können wir nicht machen, das ist ein zu hohes Risiko. Und diese Shop-in-Shops konnten wir aber mit eigenem Geld, hat uns ein Shop ungefähr 4.000 Euro gekostet, dazu den Tresen zu bauen und so weiter. Das war nicht so, das war kein Rieseninvest. Das konnten wir aus eigenem Geld stemmen. Und deswegen haben wir die als erstes umgesetzt und dann irgendwann auch festgestellt, okay, das funktioniert ganz so vom Verkaufen her ganz gut. Die Prozesse sind nicht so geil. Und gleichzeitig, wir müssten davon ungefähr 50, 60 Stück umsetzen, bevor das hier auch wirtschaftlich vernünftige Gewinne abwirft. Hm. Und irgendwie sich so lohnt, dass wir alle damit happy sind.
Also es klingt nach einer unheimlich intensiven Zeit. Studium, Parallelgründung. Man ist ja auch irgendwie noch in so einer Selbstfindungsphase in dem Alter.
Auf jeden Fall, ja.
Wie waren so die persönlichen Rückschläge auch einfach in dem Alter, das damit so umzugehen?
Das war, wenn ich jetzt zurückblicke, dann ist es immer so, die Fähigkeit der Selbsttäuschung ist auf jeden Fall nicht unwichtig. Und war irgendwie, ich frage mich, ob ich diesen Weg so gegangen wäre, wenn ich gewusst hätte, wie lang er dann wird und wie viel Mist wir auf diesem Weg irgendwie erleben würden. Und gleichzeitig haben wir uns schon damals diese Idee, Unternehmer zu sein und frei zu sein in seinen Entscheidungen, die hat mich damals auch nicht losgelassen. Und da war natürlich, also die keine Zeit für Freunde. Also rückblickend ist es total verrückt, wie viel Zeit ich da damals reingesteckt habe, mit wie wenig Aussicht auf Erfolg.
Mhm. Dann habt ihr also dieses Shop-in-Shop-Prinzip probiert, was dann, wie du schon erklärt hast, so ein bisschen gegen die Wand ging. Dann hast du trotzdem weitergemacht und dir überlegt, dass du irgendwie anscheinend doch einen anderen Antrieb brauchst. Du hast dann diesen sozialen Faktor für dich entdeckt. Wie kam es dazu?
Ja, wir standen da mit Anfang 20 und so dieses, warum tun wir das eigentlich, war bei uns sehr, sehr präsent. Vor allen Dingen, weil es so viel Stress und Frustration mit diesem Erfolg der Eröffnung einherging. Das war so die erste Idee, die wir mal in der Präsentation hatten. Gibt es jetzt in der Realität? Boah, ist das cool. Und gleichzeitig all der Scheiß, der quasi da mitkommt. Und dann kam immer wieder diese Frage, so auch spät abends zusammengesessen mit meinen Mitgründern so, und dann so, wozu machen wir den Scheiß eigentlich? Also ja, wir lieben irgendwie, die Produkte sind geil, aber Puh, die Leidenschaft für die Produkte war da, aber sie war nicht groß genug. Sie war nicht ausreichend, um das alles zu rechtfertigen.
Für das, was man alles opfert, ja.
Genau, also und vielleicht, also da geht es wahrscheinlich anderen Gründern anders, dass einfach die Leidenschaft für das Produkt viel, viel höher ist. So, ich war feier das, was wir da an Produkt gemacht haben, aber es war immer die Frage, die wir uns dann auch wirklich explizit mal gestellt haben, ist, was ist, wenn wir hier das 5 Jahre lang machen und auch erfolgreich sind und es aber dann gegen die Wand fahren? Also sind wir dann happy? Also können wir dann zurückgucken und sagen, das war geil? Das war aber eine gute Nutzung unserer Zeit. Haben wir viel erreicht, haben viel gelernt und so. Und das war dann für uns eindeutig, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir im Erfolgsfall haben wir dann irgendwie viel Frozen Joghurt und coole Produkte verkauft und aber ja, haben wir dann wirklich was verändert oder irgendwie verbessert? Und da war die ganz klare Antwort so, nö. Das, ehrlich, also die ehrliche Antwort, die wir uns dann selber gegeben haben, war nein. Und dann, als wir uns das eingestanden hatten, war klar, dass das nicht einfach nur, also weitermachen, um weiterzumachen, kann es nicht sein. Wirtschaftlich nicht gut genug dafür. Das heißt, wenn wir weitermachen wollen, dann müssen wir uns überlegen, warum machen wir das Ganze hier überhaupt und was wollen wir hiermit überhaupt verändern und erreichen. Und da sind dann ganz viele Erfahrungen und einfach eingeflossen. Also ich durchs Kiten halt auch viel Zeit in Brasilien und einfach an Orten, an anderen Orten verbracht, die ja noch keine westliche Konsumgesellschaft in der Art und Weise leben. Und diesen Kontrast zwischen, ich gehe hier in Deutschland in einem Supermarkt und sehe quasi, wie das in anderen wie es anderen Menschen in anderen Ländern geht und sehe diesen harten Kontrast zwischen unserem Überfluss und der Situation in anderen Ländern. Und das hat mich schon lange irgendwie bewegt, getrieben, ohne dass ich jetzt konkret wusste, was mache ich damit jetzt?
Bringe ich da jetzt noch ein Produkt auf den Markt in all unserem Überfluss?
Ja, genau. Und also das und aber also nochmal viel unkonkreter persönlich einfach. Also es hat mich schon mit 16 oder 15 oder so, hat mich dieser Kontrast nicht losgelassen. Und es war so, okay, das ist irgendwie komisch und das fühlt sich nicht richtig an. Und im Sommer 2013 ist das dann die Idee für Lyca geworden, zu sagen, naja, diese Konsumgesellschaft, das, was da, also gerade dieser Lifestyle-Konsum, Frozen-Joghurt, solche Sachen, also irgendwie zu der Zeit Bubble Tea, keine Ahnung, das waren so Sachen, die ganzen Smoothies und so, wo man gesagt hat, ganz ehrlich, es braucht kein Mensch. Es gibt für mich dann, das ist jetzt sehr schwarz-weiß, da gibt es sicherlich auch eine Grauzone, aber mir war da sehr, 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 sehr klar, dass es nur zwei Wege gibt. Das eine ist zu sagen, irgendwie das ganze System ist doof. So, also quasi fuck the system, okay. Und sich da irgendwie für ein besseres System einzusetzen. Das andere ist, man nutzt das bestehende System. Das ist jetzt sehr politisch-philosophisch, aber das war damals eine ziemliche Grundsatzentscheidung, die wir da auch getroffen haben, zu sagen, nein, es gibt diese Konsumgesellschaft und wir als wir müssen die so gut nutzen und so erfolgreich nutzen, dass alle anderen im Wettbewerb, und dass wir den Wettbewerb positiv nutzen, dass es einen Wettbewerb nach oben gibt, was soziales Engagement und Nachhaltigkeit angeht. Mhm. Und das ist auch bis heute einer der für mich persönlich wichtigsten Impacts, die wir haben, dass wir nicht nur das, was wir in unseren Projekten in Burundi, Malawi und Co. bewegen, sondern auch, dass wir ein positives Beispiel sind und in den Kategorien, in denen wir aktiv sind, nehmen wir ja großen Konzernen Plätze im Regal weg.
Ja.
Und die gucken sich ganz genau an, warum sie diese Plätze verlieren. Und je mehr soziale, nachhaltige Produkte mehr Plätze im Handel bekommen, desto klarer wird es, dass das für die Kunden, für uns alle am Ende, ein wichtiges Kriterium ist. Und das ist die Veränderung, die wir da bewegen. Das ist jetzt 2020 sehr, sehr leicht quasi zu erzählen. Mhm. 2013 war das überhaupt nicht klar.
Mhm. Muss man ja auch erstmal schaffen, diese ganzen großen Unternehmen ihren Platz im Supermarktregal zu klauen. Da muss man erstmal einiges auf die Beine stellen. Also wie habt ihr das geschafft?
Da sind wir ja auch noch bei. Aber vielleicht um den 2013 einmal da den Punkt zu machen, die im Sommer 2013 aus diesem Frustpunkt und aus diesem, das klappt alles nicht, das wird, und das war wirklich so das erste Scheitern der ersten Geschäftsidee, ist dann Lyca entstanden mit der Idee zu sagen, also Lyca bedeutet Glück auf Schwedisch oder Freude, je nach Übersetzung, und die Idee war einfach Freude zu bringen mit richtig, richtig geilen, leckeren Bio-Lebensmitteln, die gleichzeitig noch was Gutes tun. Und sowohl der Teil, welche Lebensmittel sind das und was bedeutet das Gutes tun, konnten wir zwar im Sommer 2013 noch gar nicht beantworten. Mhm. Also das haben wir über die nächsten Monate dann immer mehr mit Inhalt gefüllt. Dann wurde irgendwann klar, okay, wir haben eh schon Frozen Joghurt und der Trend ist gerade eh da, dann nehmen wir Frozen Joghurt als erstes Produkt und so. Und dann wurden quasi die Lebensmittel gefüllt mit Inhalt und dann wurde auch die soziale Mission, das Gute tun von uns. Was bedeutet das für uns? Was ist uns überhaupt wichtig? Was sind die Themen? Wo können wir überhaupt als kleines Startup, was kein Geld hat, wo können wir überhaupt nachhaltig sinnvoll etwas Gutes tun, in Anführungszeichen? Mhm. Wo können wir überhaupt was verändern? Und das war dann 2013 der Start von dem, was jetzt Pure Food ist.
Und eine wichtige Erkenntnis hattet ihr auch schon ziemlich schnell, dass um in diesem System, wie du es gesagt hast, mitzuspielen, um irgendwie ein Stück weit die Welt zu verbessern, braucht man auch ein richtig gutes Design. Was habt ihr dafür getan?
Ja, letzten Endes ist die Gründungsentscheidung war dieser Designauftrag, den wir da rausgegeben haben. Wir haben uns Zeit genommen zu analysieren, was funktioniert eigentlich, was sind Erfolgsfaktoren und was sorgt am Ende dafür, was haben andere Startups in dem Bereich, und da gab es sehr wenige in Deutschland, Two Foods, My Müsli, Freche Freunde vielleicht, gut gemacht, warum sind die erfolgreich und was machen andere Unternehmen sehr, sehr gut, was macht die erfolgreich? Und da kam, also Thema 1 ist Produktqualität. Das Produkt muss einfach schmecken und überzeugen. Wenn es das nicht tut, kann man aufhören. Thema 2 ist das Thema Packaging, Design und Marke. Und die Beispiele, die wir uns angeguckt haben, haben alle für ihre Kategorie eine einzigartige Form gehabt vom Packaging-Design oder ein einzigartiges Design. Und wir sind dann sehr naiv einfach losgelaufen und haben uns unterschiedliche Ranglisten der besten Designagenturen in Europa angeguckt, Packaging Design spezifischer, und haben dann die Top 5 angeschrieben. Und dann haben wir von diesen 5 Agenturen hat eine geantwortet, die uns keinen Preis geschickt hat, sondern erstmal gesagt hat, wir möchten das erstmal kennenlernen, weil es klingt nach einer coolen Idee und einem coolen Projekt. Und wir arbeiten gern mit Startups und erzählt uns doch mal, was ihr vorhabt. Mhm. Und das war eine schwedische Designagentur und BVD. Die unter anderem vorher auch schon Lemonade designt hatte und die deswegen wahrscheinlich eine gute Erinnerung an Hamburger Startups hatten und uns sehr, sehr gut gesinnt waren. Und die haben dann uns ein Angebot gemacht, das alles für, ich glaube, das erste Angebot waren 20.000 oder 25. Dann haben wir sie runterverhandelt auf 15. Dann sollte noch, ging es noch darum, ob die finalen Druckdateien noch mit drin sind, dann ging es ein bisschen hin und her, und am Ende haben wir für 15 netto, 18 brutto, habe ich diesen Auftrag gegeben, hatten aber natürlich das Geld nicht. Also es war klar, es war September 2013 und es war okay, wir wollen das machen. Damit wir das machen wollen, müssen wir im Januar spätestens ein fertiges Produkt haben. Damit wir im Januar spätestens ein fertiges Produkt haben, brauchen wir im Oktober spätestens ein fertiges Design. Oh, es ist Anfang September. Gut, dann müssen wir jetzt den Auftrag geben.
Jawohl, mutig.
Und, genau, und den haben wir dann gegeben und haben dann noch rausverhandelt, dass wir aber erst Ende März zahlen müssen.
Mhm. Ihr hattet diesen Punkt, diesen diesen Point of No Return, wo ihr gesagt habt, okay, wir investieren das Geld, was wir eigentlich gar nicht haben, in dieses Design. Ihr habt es dann durchgezogen und seid dran geblieben. Lüker gibt es heute noch, muss man sagen. Also es ist irgendwie gut gegangen. Ihr habt den Sprung ins kalte Wasser zurecht gewagt, aber auch zwischendrin gab es immer mal wieder Schwierigkeiten, dass zum Beispiel ein Investor sich ziemlich quergestellt hat. Warum? Was war da los?
Ja, das ist im September, als der Designauftrag rausging, war dann klar, okay, wir brauchen Kohle. Wenn wir das jetzt machen, dann ansonsten geht das nicht. Und dann bin ich losgelaufen und habe versucht, Investoren zu finden. Und das hat quasi mit einigen Hürden, um den Teil jetzt ein bisschen abzukürzen, dann auch irgendwie geklappt, sodass wir im März die ersten Investoren drin, bei uns drin hatten. Business Angel, die uns die ersten 100.000 Euro gegeben haben. Dadurch konnten wir die Designagentur zahlen, dadurch konnten wir dann loslegen. Also wir haben Pure Food, die GmbH, dann im April 2014 gegründet mit dem Investment. Und einer von den Investoren, die da rein investiert hat, hat ab Sommer 2014 nichts mehr unterschrieben. Also weil der meinte, die 1.500 Euro Geschäftsführergehalt, die wären zu hoch, die wir auch nur einer Person ausgezahlt haben, die da Vollzeit gearbeitet hat. Also weil alle anderen noch von uns studiert haben oder anderweitig gearbeitet haben. Mhm. War auch von dem Investor das erste Startup-Investment, völlig falsche Erwartungshaltung gehabt. Wahrscheinlich auch noch ein paar andere Motive dahinter. Ich vermute bis heute, dass ein Versicherungsbetrug vorhatte, weil wir so eine Geschäftsführerversicherung abgeschlossen hatten und das wahrscheinlich einfach ein effektiver Weg war, irgendwie Geld zu waschen, das quasi bei uns zu investieren, uns dann in die Pleite zu treiben und dann das Geld von der Versicherung zurückzubekommen. Das ist aber nur Spekulation. Weil was am Ende, also wir hatten Glück, dass als wir in dem Termin saßen und der uns das zugesagt hatte, zu investieren, das Bauchgefühl war so, irgendwas passt hier nicht. Gleichzeitig brauchten wir das Geld. Und dann haben wir von diesem Menschen nur die Hälfte der Gesamtsumme genommen. Und den Rest hatten wir zum Glück schon andere Zusagen, damals 2014. Mhm. Und diese anderen Angels, das ist auch eine Gruppe, die sich Food Angels nennt, die damals bei uns investiert hat. Wir waren damals eins deren erster Investments. Die hat uns dann auch, als der andere Investor meinte, einfach nichts mehr zu unterschreiben, wirklich krass geholfen. Aber ja, genau, also die Situation im Sommer 2014 war dann, wir wollten irgendwie einen Gesellschafterbeschluss über banalste Dinge tun. Und das ging nicht, weil der Gesellschafter auf komplette Form und Frist bestanden hat. Er konnte den Inhalt von den Beschlüssen nie blockieren, aber er konnte, und das sind halt so Feinheiten, die weiß man bei der ersten Gründung nicht, die Form und Frist von dem Beschluss musste eingehalten werden, solange nicht alle zustimmen, dass man auch quasi per E-Mail solche Beschlüsse fasst. Puh. Das heißt, wir mussten per Einschreiben mit Rücklauf, Einschreiben, Umlauf, alle Beschlüsse fassen. Ja, das haben wir dann auch, das hat natürlich wahnsinnig genervt, weil eigentlich hast du 1000 andere Dinge, die du tun möchtest und musst. Und dann musst du jedes Mal, wenn du irgendeinen Gesellschafterbeschluss fassen musst, einschreiben, Umlauf, 14 Tage Frist, dann stimmt der nicht mit, dann war es quasi nicht wirksam, dann nochmal und dann war es wirksam, ob er mitstimmt oder nicht.
Boah.
Also war völlig unnötig. Mhm. Und dann lief das inhaltlich 2014 ganz gut. Wir hatten die ersten Produkte im Einzelhandel und es gingen die ersten 100.000 Euro Umsatz und entwickelte sich alles sinnvoll und es war okay, wir brauchen nochmal weiteres Geld und unsere bestehenden Investoren, bis auf halt dieser einer, waren auch, weil das halt ganz gut lief, auch wollten auch weiter investieren. Und das sollte eigentlich 2015 stattfinden und wir brauchten auch dringend das Geld, weil wir quasi immer im Frühjahr müssen wir riesige Mengen, oder also damals waren es sehr kleine Mengen im Vergleich zu heute, aber für uns damals riesige Mengen an Eis vorproduzieren.
Ja.
So, und deswegen ist immer im März hatten wir einfach nie Geld und brauchten dringend Geld. Und das wussten wir auch schon vorher. Deswegen habe ich im September bestehende Investoren angesprochen. Die waren alle guter Dinge, haben gesagt, ja klar, machen wir, sind wir dabei. Und dann war immer die Frage, was passiert mit diesem einen Investor? Und es war klar, dass der nicht mehr nachinvestieren wird, will, weil der sich einfach nur noch quergestellt hat. Und andererseits konnten wir hätte der auch den Beschluss, das quasi über das neue Investment, den Kapitalerhöhungsbeschluss, einfach blockieren können. Weil der einfach, also der hätte einfach quasi keine Vollmacht geben müssen oder nicht zum Notar gehen, dann hätten wir das nicht beschließen können. Und dann wären wir da in die Insolvenz gerutscht. Und das haben wir kommen sehen, aber wir konnten einfach nichts dran ändern.
Ja, also ihr wart abhängig von dieser Unterschrift.
Genau, und das war so, und irgendwie 4 Wochen vorher alle Verträge fertig und dann wirklich jede Woche, jeden zweiten Tag irgendwie angerufen und so. Und dann kam einfach nichts und es ist dann so weit gemündet, dass ich am Donnerstag der Notartermin war am Freitag, ich habe mich da selber auch vertreten lassen, weil ich am Freitag hatten wir noch ein Event in Köln, wo wir halt Samples verteilt haben. Das habe ich gemacht mit einer Praktikantin von uns damals. Das heißt, ich musste irgendwie nach Köln für dieses Event am Freitag und bin dann am Donnerstag auf dem Weg nach Köln bin ich einfach in das Büro gefahren von diesem Investor mit dieser Vollmacht und habe mich da in den Warteraum gesetzt und nett mit der Sekretärin mich unterhalten und hatte dann irgendwann 8 Stunden später die Unterschrift.
Oh wow, du hast dich 8 Stunden lang mit der Sekretärin unterhalten?
Ja, jetzt nicht die ganze Zeit. Ich hatte natürlich meinen Laptop mit und habe irgendwie gearbeitet, aber ich bin nett quasi auf dem Weg dahin, bin losgefahren, auf dem Weg dahin angerufen, gefragt, ob der Herr denn da sei. Ja, sei da, meinte ich gut, weil ich bin jetzt auch gleich da.
Und, überfallmäßig.
Genau, ein bisschen Überfall. Und dann das Dokument, die Vollmacht hingelegt und einfach nett drum gebeten, dass wir die jetzt bräuchten und dass ich nichts anderes, also dass ich jetzt einfach gerne warten würde, bis ich die hätte. Und dann habe ich mich da hingesetzt und einfach gearbeitet und gewartet.
Hat er dich aber auch ordentlich warten lassen?
Ja, das war mir dann aber, ganz ehrlich, das war mir dann egal. Also das wusste ich, dass das irgendwie dann ein Ego-Thema und aber dafür, also um mich darüber jetzt aufzuregen, auch damals schon war, das war mir einfach zu doof. So, da habe ich jetzt gedacht, was soll das? So, und genau. Dann, als das dann unterschrieben war, dann haben ein paar Wochen später die anderen Investoren den auch einfach zum Einstandspreis wieder rausgekauft. Also ist irgendwie in Verrückte Summe nicht Geschichte. So richtig sinnvoll, weil er hat sich auch, also der Wert seiner Anteile wäre eigentlich nach der neuen Finanzierungsrunde höher gewesen als sein Einstandspreis, hat sich dann aber zum Einstandspreis wieder rauskaufen lassen. Also habe ich damals alles nicht verstanden, verstehe ich zum Teil bis heute nicht mehr. Ja.
Aber es ist spannend, ich habe das jetzt schon in vielen Gesprächen gehört, dass so dieses Bauchgefühl gegenüber Investoren oft nicht trügerisch ist.
Ja, und das klingt nach so einer Plattitüde, nach so einer Banalität, weißt du? Das ist so, was ist dieses Bauchgefühl und hör auf dein Bauchgefühl, das ist so der beschissenste Ratschlag, den man irgendwie, also wenn mir den jemand gesagt hat, dann bin ich immer so, ja, toll, danke.
Danke.
So irgendwie eine tolle Bauernregel, das bringt mir jetzt auch nichts. Die Realität ist, und das ist, glaube ich, das wertvollere Learning, ist das Selbstvertrauen, was man braucht, um auf sein Bauchgefühl zu hören. Weil zu diesem ganzen Zeitpunkt war ich, glaube ich, 23 und da sitzt jemand uns gegenüber und sagt dir als 23-Jähriger, ich gebe dir 100.000 Euro. Dann das Selbstbewusstsein zu haben, mein Bauchgefühl sagt mir, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist schon sehr schwer, das Bauchgefühl kann auch einfach nur komisch sein, weil das Geldbeträge sind, die wahnsinnig hoch sind. Also, das ist so, dann da muss man schon, also ich, irgendwas war da komisch und deswegen haben wir damals so agiert, wie wir agiert haben. Aber ich glaube, ich hätte es nicht anders, also deswegen, ich bin auch damit fein, weil ich aus dieser Erfahrung wahnsinnig viel gelernt habe.
Ist denn dann nach dieser Geschichte so halbwegs alles entspannt für euch weitergelaufen oder gab es da dann doch auch nochmal den einen oder anderen Rückschlag?
Na, ich scherze immer und ich mache das sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass das auch jeder Unternehmer am Ende kann. Es gibt immer zwei Geschichten eines Unternehmens und es gibt die Wahrheit, ist irgendwo die Mitte. Es gibt immer die schöne, positive Wachstumsgeschichte, die wir über uns auch erzählen können. Und dann gibt es jedes Jahr bis heute immer wieder das kurz vorm Scheitern und kurz vorm das klappt alles nicht. Und da sind wir auch nach dieser Episode die letzten Jahre sehr, sehr häufig, sehr, sehr nah an den Abgrund quasi gekommen.
Wenn wir jetzt nochmal auf so deine komplette Geschichte schauen, was würdest du sagen, kann man aus deiner Unternehmensgeschichte noch lernen?
Ich glaube, dass der einzige Grund, warum es Pure Food noch gibt, bei allem, was da die letzten Jahre passiert ist, diese sehr, sehr feste Überzeugung ist, dass wir wirklich einen Unterschied machen können und dass es quasi Pure Food geben muss. Also einfach die Überzeugung, dass wenn es nicht Firmen wie unsere gibt, dann macht Nestle weiterhin das, was sie schon immer gemacht haben, und quasi wir verändern dadurch die Konsumgesellschaft nicht. Und die Konsumgesellschaft ist ein krasser Treiber für das, was in der Welt passiert. Von wie sehen die Lieferketten aus, wie werden Bauern behandelt, wie werden unsere Böden behandelt. Also quasi die Frage, kaufen wir Bio-Lebensmittel oder keine Bio-Lebensmittel? Das ist auch nochmal so ein Thema, was oft unter den Tisch fällt, aber einfach nur, das ist auch ein Impact, Bio-Lebensmittel so sexy und lifestyleig zu machen, dass Leute die einfach kaufen. Das regt mich übrigens tierisch auf, dass es so viele Startups gibt, die coole Produkte machen und dann nicht in Bio machen, einfach um ein bisschen mehr Marge zu haben. Mhm. Und ich halt denke so, ey Leute, dafür gibt's Nestle, das braucht ihr nicht machen. Ist ein Schritt zu weit, aber das ist diese Lektion, wenn man eine klare Überzeugung hat, warum es das Unternehmen geben soll, dann findet man auch einen Weg. Und es war für mich immer schmerzhafter aufzugeben, als weiterzumachen, aufgrund von dieser Überzeugung.
Zählst du eigentlich nach wie vor noch die Tage, die du zu leben hast?
Ja, das Browser-Plugin benutze ich nach wie vor.
Wie viele sind es im Moment?
Warte, einmal 17.276. 12 Stunden, 48 Minuten, 9 Sekunden.
Guckst du jeden Tag drauf?
Es wird automatisch bei jedem neuen Browser-Tab aufgemacht. Und natürlich, wie alle Dinge, an die man sich gewöhnt, geht es ab und zu auch einfach unter. Aber ab und zu stolper ich drüber und denke, ah shit, das ist schon wieder ein Tag weniger.
Wow. Ein Tag weniger, an dem ich Gutes tun kann.
Ja, aber auch einfach dieses, wir sind halt noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Es ist einfach dieser Drang, mein Lieblingszahl ist da einfach, um das zu veranschaulichen. Also in Deutschland wird jedes Jahr über 1 Milliarde Euro für Eis im Lebensmittelhandel ausgegeben. Davon ist vielleicht 8% Bio. Also, und davon ist, also das ist nur der Bereich Eis. Und da ist so viel Scheiße drin. Es tut mir leid, aber da ist die Zutatenlisten, da sind so viele Produkte, wo so viel Mist drin ist und wo einfach, also allein das ist irgendwie. Da sind wir noch lange nicht fertig. Wir kratzen ja gerade mal an der Oberfläche. Und das geht in jeder. Also quasi die Vision muss ja eigentlich sein, dass es kein. Also ich habe mal irgendwo schön gelesen, warum gibt es eigentlich ein Biosiegel? Warum gibt es nicht ein Nicht-Biosiegel? Also das ist quasi, muss ja eigentlich die Vision sein, dass alle Produkte, die nicht Bio sind, irgendwie gekennzeichnet werden. Achtung, Pestizid belastet. wird natürlich nie passieren, aber das können wir als Konsumenten natürlich bestimmen. Und deswegen gucke ich auch auf diese Tageszahl, weil das die Vision von Purefood ist da zumindest die Produkte so sexy und attraktiv, und deswegen, das führt uns zurück zu dem Thema Lifestyle-Konsum. Warum müssen wir denn in Anführungszeichen Lifestyle-Konsum machen? Weil, also ich sag mal, ein Sonnentor und ein Rapunzel und diese Bio-Pioniere, das sind tolle Unternehmen mit einer wahnsinnig tollen Produktqualität. Aber die haben es nie geschafft, eine breite Masse der Bevölkerung anzusprechen und die Produkte so attraktiv zu machen, dass man lieber die kauft, als quasi das, was von den großen Konzernen daneben steht. Mhm. Haben wir jetzt ja gerade auch mit Aldi Süd zum Beispiel eine Kooperation, wo dann auch Rückfragen kamen, warum arbeitet ihr mit Aldi Süd zusammen? Und das ist genau der Grund. Genau da müssen wir ja sein. Mhm. Damit, also wir müssen, ja, genau.
Felix Leonhardt, Geschäftsführer von Purefood, einer Firma, die mehrere Lebensmittelmarken unter sich vereint und soziale Projekte unterstützt. Dazu gehört auch Lyca, das ursprüngliche Startup von Felix. Ich habe von Felix gelernt, dass es wichtig ist, entweder das System zu stürzen oder für sich zu nutzen. Dass es wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, die Erfolgsfaktoren der eigenen Firma ganz in Ruhe zu analysieren, sich mit Gesellschaftsverträgen auseinanderzusetzen, mit den kleinsten Formulierungen da irgendwie auszukennen und da nicht auf die Nase zu fallen, dass man viel Selbstvertrauen braucht, um das eigene Bauchgefühl nicht nur zu hören, sondern auch zuzuhören und es wahrzunehmen und darauf zu vertrauen. Und dass man ganz dringend eine klare Überzeugung, einen Purpose braucht, um das eigene Unternehmen bis zum geht nicht mehr zu fördern, zu unterstützen und weiterzumachen. Felix, ich würde sagen, Lyca Till, danke fürs Gespräch.
Lyca Till, danke sehr.
In der nächsten Ausgabe sprechen wir dann mit Paul und Hansen Höbner. Die beiden sind Zwillingsbrüder, Abenteurer, Reisebuchautoren und Dokumentarfilmer. Und auch Sie können richtig viel übers Scheitern und über Flops erzählen. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie uns gern einfach auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder per RSS-Feed. Bis dahin, ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss.
Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.